Mitmensch, der Podcast mit und über Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christine Büttner vom Evangelischen Medienhaus in München und ich begrüße Sie zu unserem Podcast Mitmensch. Liane Battea und Claudia Hahn aus Würzburg sind heute meine Gäste. Sie haben vor einem Jahr das Unternehmen Wertvoll Haushaltsauflösungen mit Herz gegründet. Das Wertvoll-Team gibt dabei aussortierten Gegenständen ein neues Zuhause.
Wir geben einst geliebten Sachen ein neues Zuhause und bei uns landet ein einst gelebtes Leben nicht einfach auf dem Müll.
Über Möbel, die noch eine Mission haben, unterhalte ich mich heute mit Liane Battea und Claudia Hahn, den beiden Unternehmensgründerinnen. Herzlich willkommen, Frau Battea und Frau Hahn.
Hallo.
Ja, herzlich willkommen. Danke auch, dass wir da sein dürfen.
Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, die Möbel und Gegenstände bei einer Haushaltsauflösung nicht einfach nur auf den Sperrmüll zu werfen?
Das war uns eine Herzensangelegenheit. Ich habe vor vielen Jahren einen Verein gegründet, um humanitäre Hilfe in Rumänien zu machen. Und da sind Menschen auf mich zugekommen im Laufe der Jahre, die mich immer wieder gebeten haben, komm doch mal und guck, nachdem Eltern zum Beispiel gestorben sind, weil die Sachen eben auf dem Wertstoffhof landen. Und irgendwann kam Claudia dann mit dazu in den Verein und dann haben wir festgestellt, dass unser Vereinsleben im Prinzip so ein bisschen dadurch belastet wurde, sage ich mal, dass wir in Haushalte gingen, wo Menschen verstorben waren und die Angehörigen dann vor einem Berg nicht erledigter Sachen standen und einfach nicht wussten, wohin. Zum einen war die emotionale Geschichte natürlich ja schlimm und zum anderen eben auch die Gewissheit, Mensch, da kommt jetzt irgendwann jemand, der löst diesen Haushalt auf und alles, was meine Mutter, mein Vater, meine Großeltern einst mal geliebt haben und was denen wirklich, wirklich wertvoll war, das landet auf dem Müll. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, das kann doch nicht sein, dass eine Haushaltsauflösung damit endet, dass das Leben in blauen Säcken auf dem Wertstoffhof abgegeben wird. Und da haben wir gesagt, hey, es muss anders gehen. Und so entstand die Idee von Wertvoll Haushaltsauflösungen.
Also vielleicht fangen wir von vorne an. Sie haben gerade Ihren Verein angesprochen, weil das ist ja zeitlich zuerst entstanden und dann kam ja eigentlich die Unternehmensgründung.
Genau, ja.
Wie kam es denn zu dem Verein, den Sie da gegründet haben?
Das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ich bin in Rumänien geboren und aufgewachsen. Meine Eltern gehören zu der Minderheit der Banater Schwaben in Rumänien. Und im Zuge halt dieser ganzen rumänischen Geschichte, Diktatur, Ceausescu, was da alles dazugehörte, war die deutsche Minderheit natürlich halt irgendwie nicht so gern gesehen dort. Meine Eltern haben dann versucht auszureisen, ging natürlich nicht, weil eben Kommunismus und was da so alles war. Und 89 nach dem Umsturz sind sie dann nach Deutschland ausgewandert. Ich war damals 13 Jahre alt und musste natürlich mit, ja, ganz klar. Wobei ein ganzes Stück von mir und von meinem Herzen in Rumänien geblieben ist und in meiner Geburtsstadt Anina. Ich habe viele Jahre dann in Deutschland nicht mehr an Anina gedacht, weil ich eben heranwachsend war, weil ich Teenie war, weil ich cool war, weil ich andere Sachen spannend fand. Und 2003 und 2005 sind meine Kinder geboren und ich habe von einem Tag auf den anderen unfassbar Heimweh bekommen. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und habe dann meine Eltern wirklich so lange genervt, bis sie gesagt haben, in Gottes Namen fahren wir halt hin. Und wie das aber so ist, als junger Mensch, man idealisiert halt sehr viele Sachen, vor allem die, die an die Kindheit geknüpft sind. Und als wir dann nach Anina kamen, war ich total erschüttert über den Zustand vor Ort. Also in meinem kindlichen Gehirn war das alles sehr viel schöner, sehr viel bunter, sehr viel freundlicher. Und ich habe festgestellt, dass vieles in meiner Herzensstadt, in meiner Heimatstadt einfach nicht so ist, wie ich es erinnert habe und wie ich es gerne gesehen hätte und habe dann angefangen, Geschenke hinzuschicken, Weihnachtsgeschenke für Kinder. Und dann entwickelte sich daraus aber aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis so ein Automatismus, dass ganz viele Mütter gesagt haben, Mensch, ich habe noch Klamotten, ich habe noch Spielsachen, willst du nicht? So. Und dann nahm das irgendwann solche schönen Züge an, dass ich festgestellt habe, ich brauche eine vernünftige Struktur dahinter und dann ist der Verein Vitor Zukunft entstanden, den wir gegründet haben und mit dem wir eben inzwischen seit 16 Jahren humanitäre Hilfe machen.
Sind Sie dann über diese Vereinsgründung auch dann zur Unternehmensgründung gekommen oder wie kam das dann zustande?
Ja, das eine hat im Prinzip das andere hervorgerufen. Also Claudia kam, ich glaube, vor 5 Jahren in den Verein.
Ja, genau. Ich war vor 5 Jahren das erste Mal in Rumänien und war 5 Tage, glaube ich, vor Ort und war unfassbar fasziniert über diese Gegensätze, die ich dort kennengelernt und getroffen habe. Einerseits eine wahnsinnig schöne Landschaft, sehr, sehr gastfreundliche, herzliche Menschen und auf der anderen Seite eine unfassbar große Armut. Und das mitten in Europa, das hat mich unglaublich gepackt. Und ja, zu dem Zeitpunkt war dann irgendwie ganz schnell klar, ich möchte da mithelfen, ich will mich da einbringen. Und so begann eigentlich unsere gemeinsame Zeit dann auch. Und im vergangenen Jahr war dann irgendwann zur Debatte gestanden, wie wir beide beruflich weitermachen. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal darüber sprechen, ob wir das, was wir nicht im Prinzip die ganze Zeit ja schon in kleinerem Rahmen machen, also sprich Haushalte auflösen, ob wir das nicht zu unserem Beruf machen können. Weil ich glaube, dass wir das wirklich gut machen und dass wir das anders machen und dass wir einfach das, den emotionalen Faktor, der da eine ganz, ganz große Rolle spielt bei sowas und das, glaube ich, sehr unterschätzt wird oft, dass wir den einfach sehr gut nachvollziehen können. Und das Schöne ist halt, wenn wir jetzt heute irgendwo in einen Haushalt gehen und die Gegenstände dort sehen, dass bei beiden von uns im Prinzip oft schon aufploppt, du, das können wir der Familie sowieso geben oder da hat uns doch der Herr sowieso danach gefragt oder wir einfach relativ schnell schon im Kopf sortieren, wohin werden diese Sachen gehen. Und zu wissen, dass das eben nicht auf dem Müll landet, das ist ein sehr großer Trost oft für unsere Auftraggeber.
Und wer sind die Auftraggeber?
Das ist total unterschiedlich. Also in der Regel sind es Angehörige. Also meistens die Kinder. Ja, ich meine, wir selber sind ja irgendwie in einem Alter, in dem man sich halt mit dem Thema Abschied nehmen halt irgendwann mal beschäftigen muss. Ja, weil die Eltern älter werden, weil die Großeltern an dem Scheideweg, sage ich mal, des Lebens halt irgendwie stehen. Oder ja, ich glaube, jeder von uns war halt schon mal mit diesem Thema Abschied nehmen konfrontiert. Und die sind dann diejenigen, die auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben da einen Trauerfall in der Familie, könntet ihr mal kommen und gucken. Und dann läuft es so ab, dass wir hingehen, wir gucken uns dann den Haushalt an, um den es geht, besprechen uns mit der Familie, was sie gerne selber noch behalten möchten. Entweder nehmen sie die Sachen dann mit, bis wir kommen, oder sie machen Post-its drauf. Und dann legen wir halt einen Zeitpunkt X fest, also wir machen halt einen Kostenvoranschlag und wenn sie dann einverstanden sind, dann legen wir ein Datum halt fest und dann geht's los.
Empfinden die Auftraggeber oder die Angehörigen, empfinden die da eine Überforderung und deswegen kommen sie ins Spiel?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen in dem Moment, wo sie selber versuchen anzufangen oder anfangen, so einen Haushalt aufzulösen, dass man sich sehr verliert in den Dingen, die man in die Hand bekommt. Und das ist einmal natürlich der Respekt davor, Dinge wegzuwerfen, die man zwar eigentlich selber nicht mehr braucht oder verwenden kann, weil man ja eigentlich oft auch in der Regel einen eigenen Haushalt schon hat. Ja, also nochmal irgendwie noch mehr Geschirr, noch mehr Besteck und so weiter kann dann niemand mehr brauchen. Und die Menschen berichten uns immer wieder, dass sie sich so in Erinnerungen verlieren und dass sie deswegen auch nicht weiterkommen. Und der Idealfall, glaube ich, für die meisten Angehörigen ist dann zu sagen, okay, wir gehen durch die Wohnung durch oder durch das Haus, nehmen persönliche Dinge, persönliche Erinnerungen oder auch Wertgegenstände natürlich mit. Und dann kommen wir eben nach Absprache irgendwann, bekommen einen Schlüssel von den Leuten. Die meisten wollen nicht dabei sein, bis der Auftrag abgeschlossen ist. Also 99% unserer Kunden lassen uns im Prinzip die Tage, wo wir dort sind, vollkommen allein. Und dann kommen sie wieder. Und das ist oft eine Mischung aus sehr großer Erleichterung, dass es jetzt erledigt ist, weil es muss ja gemacht werden. Man kommt ja nicht drum rum. Und auch dessen zu sehen, dass eben ganz, ganz viele Dinge halt wirklich eingepackt und wir packen ein wie bei einem Umzug. Also wir haben Kartons dabei, wir haben Zeitungspapier, Packpapier dabei, packen alles so ein, wie wenn wir damit umziehen würden und übergeben dann schlussendlich je nach Absprache auch, aber immer eine leere, besenreine Wohnung.
Und die Auftraggebenden, die haben dann immer schon ihre ganz privaten Sachen schon rausgenommen? Oder
meistens. Also meistens haben sie alle Sachen rausgenommen und wenn nicht, machen sie, wie gesagt, Post-its drauf einfach oder irgendwelche Aufkleber und dann sagen wir uns, wo dieser Aufkleber drauf ist, das bleibt und dann räumen wir halt quasi drumherum oder packen die Sachen dann in ein Zimmer, das wir als erstes leer räumen. Genau, und die anderen Sachen nehmen wir mit und immer passiert es eigentlich so, dass wir über irgendwelche Sachen stoßen, die die Angehörigen noch gar nicht gesehen haben. Wir tauchen sehr, sehr tief in das Leben der Menschen ein und wir lernen die Menschen, also die es körperlich quasi da nicht mehr gibt, ja, lernen wir nochmal ganz anders kennen und oft anders als die Angehörigen sie kannten. Und es ist immer ganz schön, dass wir dann Sachen finden und die den Angehörigen halt zeigen, um, damit die entscheiden können, will ich oder will ich nicht. Ja, soll das halt dann bei ihnen bleiben oder sollen wir das mitnehmen? Und da entstehen manchmal wirklich nochmal ganz, ganz schöne Geschichten und Begegnungen. Also angefangen halt bei Fotos, ja, die wir halt manchmal irgendwie hinter Schränken finden oder was weiß ich. Oder im Sofa oder Sachen, die halt reinrutschen, Schmuckstücke. Oder tatsächlich auch sehr große Summen Geld. Also das hatten wir alles schon, wo die Angehörigen dann wirklich erstmal total von erschüttert, erstaunt bis halt hin zu unglaublich Dankbarkeit sind, weil wir die Sachen halt nicht einpacken und mitnehmen, sondern übergeben.
Was war das zum Beispiel als Summe, wenn Sie jetzt gehört haben, viel Geld?
Also ganz genau sagen können wir nicht, wie viel es war, weil wir es nicht gezählt haben. Das war eine Geldtasche, die in einem total unscheinbaren Plastikbeutel in einem Kleiderschrank, der vollgestopft mit Klamotten war, zwischen unterschiedlichen Sachen. Also das hätte man nicht finden können, wenn man nicht ganz akribisch vorgegangen wäre, was die Leute gar nicht können. Du kannst das emotional einfach nicht, da so einzutauchen. Und wir haben es halt bemerkt, weil wir den Schrank ja ausgeräumt haben, um die Sachen zum einen halt zu sortieren und dann den Schrank mitzunehmen. Und beim Reingucken ist uns dann aufgefallen, dass da wirklich ganze Bündel Geld halt drin waren. Was bei älteren Leuten ja oft der Fall ist, dass sie halt einfach daheim Geld haben, weil es ihnen ein Gefühl von Sicherheit gibt. Und in dem besagten Fall ging es um ein sehr altes Ehepaar, das innerhalb kurzer Zeit sind beide leider verstorben. Und ich meine, diese Menschen haben halt Sachen erlebt, über die wir relativ jungen Mittelalter Menschen ja gar nicht mehr nachdenken können, weil die in unserer Realität halt nicht existieren, wie zum Beispiel Krieg, Hungersnöte und so weiter. Und als wir dann den Angehörigen eben diese Tasche übergeben haben, ja, da flossen schon Tränen.
Das kann ich mir vorstellen. Und was macht das mit Ihnen? Also wenn Sie so tief eintauchen in diese Lebensgeschichten der Verstorbenen, das muss mit Ihnen ja auch was machen.
Also es ist tatsächlich unterschiedlich. Es macht einen ganz still manchmal, weil man so viele Dinge entdeckt, wo ich auch persönlich sehr viel drüber nachdenke, wie wäre das für mich gewesen in dem Alter als junger Mensch. Es ist sehr oft so, dass es sehr junge Menschen waren, die den Krieg dann miterlebt haben. Und dann findest du Briefe oder Postkarten oder Bilder. Und auch jetzt gerade bei dem letzten Auftrag haben wir einen Brief gefunden, der offensichtlich entstanden ist, als das Ehepaar sich kennengelernt hat und wo so ein bisschen abgesteckt wurde, tanzt du auch genauso gerne wie ich? Und das berührt mich total, weil das ist was, was man normalerweise ja nicht mitbekommt oder auch nicht unbedingt erzählt bekommt. Und selbst wenn ich an meine Großeltern denke, die auch beide schon verstorben sind, die haben mir so Dinge nicht erzählt. Die waren Kriegsgeneration, da ist man nicht so emotional oft gewesen. Und wenn du dann feststellst, mein Gott, die sind nicht anders gewesen wie jeder Teenager heute auch, das ist was, was sehr berührend ist und mich auch sehr die Welt nochmal mit ganz anderen Augen eigentlich betrachten lässt, seitdem wir das gemeinsam dort machen.
Und wie geht es Ihnen, Frau Battea?
Ja, genau so. Also ich habe oft das Gefühl, wir sprechen da auch oft drüber. Unsere Aufträge gehen ja meistens über mehrere Tage. Also im Durchschnitt würde ich mal sagen, so zwischen 3 und 5 Tagen, je nachdem, wie groß der Hausstand ist. Und man baut unfassbar schnell eine Beziehung auf, also zu den Menschen, die da drin gelebt haben, zu den Angehörigen gar nicht so sehr, also wir treffen die halt am Anfang, besprechen uns mit ihnen und dann am Ende, aber wir haben, oder ich habe immer das Gefühl, ich kenne die Leute und ich rede im Kopf auch mit ihnen, also es ist immer so, wir schmunzeln dann so miteinander im Kopf halt oder im Herzen, im Gefühl und wir bauen auch so eine Beziehung zu dem Haus auf und zu der Gegend und ja, im Prinzip ist es manchmal so, je nachdem, ob wir dann vor Ort übernachten, wir nehmen ja auch Aufträge an in einem relativ großen Umkreis und dann kommen wir halt wie so ein Wandervolk mit unseren Schlafsäcken und unseren Isomatten und schlafen dann da und dann ist es natürlich noch intensiver, wenn du halt nonstop halt dort bist, aber auch wenn wir halt täglich dann halt irgendwie hinfahren und wieder zurück nach Hause fahren, ist der Weg dahin immer so ein bisschen wie, ich weiß nicht, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ein bisschen wie nach Hause kommen, zumindest halt für die Zeit dort. Und doch, es geht schon sehr ans Herz, aber auf eine gute Art und Weise.
Und wenn dann der Auftrag abgeschlossen ist, gibt es dann da auch so einen Abschiedsschmerz oder ist das jetzt zu viel?
Ich würde es, glaube ich, nicht als Abschiedsschmerz bezeichnen. Was aber definitiv dabei ist, ist das Abschiednehmen von von den Menschen, wo wir das Gefühl dann so haben, wenn die Wohnung frei ist, als würden die quasi so endgültig da halt irgendwie rausgehen. Also ich weiß gar nicht, als mein Großvater starb, hat meine Oma gesagt, mach das Fenster auf, damit die Seele raus kann. Ja, das war halt so. Und ich habe da auch so das Gefühl, wenn wir das letzte Mal halt irgendwie durchgehen und halt die Fenster schließen und alles, habe ich so das Gefühl, okay, jetzt ist es weg und es ist gut. So, und die sind halt da, wo sie sind. Ich habe auch immer das Gefühl, die sitzen irgendwo und gucken uns zu bei dem, was wir machen. Und total schön ist es, wenn wir die Angehörigen dann da haben und denen dann diese leere Wohnung überreichen. Wie Claudia schon sagte, das ist bei denen so eine Achterbahnfahrt. Ja, zum einen halt irgendwie geschafft, das fällt jetzt halt irgendwie so ein Brocken von der Seele, von den Schultern. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn du halt, oft sind es ja die Elternhäuser oder Elternwohnungen, die man halt immer nur bewohnt kannte und voll kannte, mit Leben, mit Sachen, mit Dingen und so. Und wenn du die plötzlich leer siehst, dann haben die oft so, boah, das ist ganz schön groß oder, oh Gott, so habe ich die noch nie gesehen. Und das macht mit uns schon irgendwie auch was, aber es erfüllt uns definitiv mit Stolz und Dankbarkeit und auch schon ein bisschen Demut, ja.
Und jetzt vielleicht nochmal wieder die Brücke zuschlagen zu Ihrem Verein, beziehungsweise die Möbel bekommen ja sozusagen ein zweites Leben. Also wie läuft das ab? Sagen dann die Auftraggeber zu Ihnen, also das und das spenden wir gerne, können Sie gerne mitnehmen nach Rumänien? Oder wie läuft das ab?
Also in der Regel ist es so, dass eben, wie gesagt, die Auftraggeber vorher entweder schon Sachen rausholen oder eben halt uns markieren und sagen, das bitte nicht mitnehmen. Alles andere nehmen wir entweder mit oder natürlich, das muss man auch fairerweise sagen, nicht alles können wir mitnehmen. Auch bei uns landen gewisse Sachen auf dem Müll, die einfach nicht mehr verwertbar sind. Aber alles, was wir irgendwie retten können, und ich sage jetzt mal, das ist angefangen von alles, was man an Haushaltsgegenständen hat, Geschirr, Töpfe, Pfannen, Dekoartikel, Bilder, Rahmen, Kleidung, alles, was an Möbeln da ist, im Großen und Ganzen nehmen wir das alles mit. Das kommt dann erstmal in unser Lager in Würzburg und wir schicken dann regelmäßig alle 2, 3, 4 Monate, je nachdem, schicken wir Hilfsgüter-LKWs nach Rumänien. Und wir haben vor Ort ein Team, das uns da unterstützt und dann werden die LKWs ausgeladen und dann geht es im Grunde ans Verteilen. Und da gibt es verschiedene Verteilwege, also dass wir angesprochen werden im Vorfeld schon. Ganz oft auch Sachen wie Rollatoren, Pflegebetten. Tatsächlich, was wahnsinnig oft gebraucht wird und wo wir sehr dankbar sind, ist auch einfach Hygieneartikel wie Windeln und solche Dinge, weil das in Rumänien unfassbar teuer ist und nicht von der Kasse übernommen wird. Und wirklich nichts Schlimmeres, wenn ich das so da sagen darf, wenn Sie als alter Mensch inkontinent sind und Sie können sich keine Windel leisten. Es ist einfach schrecklich, ja. Und so Dinge nehmen wir halt alle mit, packen sie alle ein und dann werden die vor Ort verteilt.
Genau. Und das Wichtige ist ja dabei zu betonen, dass das alles Spenden sind. Also, dass Sie damit auch kein Geld verdienen, sondern das ist ausschließlich Spendenmaterial.
Richtig, genau.
Jein, es ist richtig. Es sind ausschließlich Spenden. Wir verdienen damit kein Geld, aber was der Verein macht, also das ist ein bisschen komisch, weil ich meine, also wir sind Unternehmen und wir sind auch Verein. Ja? Wir organisieren 2-mal im Jahr ungefähr in Rumänien vor Ort einen Flohmarkt. Und dieser Flohmarkt hat sich so entwickelt, dass wir über die vielen Jahre, also es sind ja 16 inzwischen, in denen wir diese humanitäre Hilfe gemacht haben, festgestellt haben, dass es manche Menschen gibt, die einfach zu stolz sind, um Hilfe zu bitten. Also die trauen sich nicht. Ja, das erlaubt ihr eher und ihr Wertegefühl nicht. Und Claudia hatte dann irgendwann die Idee und hat gesagt, hey, lass uns mal einen Flohmarkt machen. Und ich war total skeptisch. Ich dachte mir, ein Flohmarkt in Anina, niemals funktioniert das. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir versuchen es. Und es ist unglaublich, wir machen das inzwischen, ich glaube, seit 4 Jahren. Mhm. Und diese Flohmärkte haben inzwischen echt sowas wie einen Jahrmarktcharakter. Da kommen Menschen aus einem Umkreis von 300 Kilometern ungefähr, ja, zu diesen Flohmärkten. Wir verkaufen die Sachen unfassbar günstig. Also wir machen zum Beispiel bei Kleidung einen Generalpreis. Es ist egal, ob man sich ein paar Socken kauft oder eine dicke Winterjacke. 2 Ladies sind umgerechnet ungefähr 20 Cent. Ja, es ist nichts. Aber es hat den großen Vorteil, dass die Menschen, die wenig Geld haben, sich trotzdem einfach was aussuchen können und das Gefühl haben, ich gebe was dafür. Also ich habe von meinem Geld die Möglichkeit, mir das auszusuchen, was mir gefällt. Also angefangen halt irgendwie bei irgendwelchen Honorationen wie, weiß ich nicht, Bürgermeister, Stadträte, Geschäftsleute und so weiter, bis halt hin zu wirklich den Ärmsten der Armen, die kommen da gemeinsam hin, die plaudern, die unterhalten sich, die kommen ins Gespräch, die reden mit uns, wir lernen die Menschen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen und auch ihre Ängste und Nöte. Man kommt leicht ins Gespräch mit ihnen, wie wenn sie halt kommen und, ich sag mal, blöd ausgedrückt, betteln. Ja? Sie geben was im Gegenzug von dem bisschen, was sie haben. Und das Geld, das wir einnehmen, bleibt aber vor Ort quasi in den Projekten, die wir machen. Wir finanzieren Krankenhausrechnungen für Menschen, die es nicht bezahlen können. Wir kaufen Feuerholz für den Winter. Wir reparieren Häuser. Wir kaufen Lebensmittel, Schulsachen, all das. Also deshalb sagte ich vorhin Jein. Also wir machen Sachen schon zu Geld, wenn es halt irgendwie geht. Aber vor Ort und mit dem Geld, das wir einnehmen, helfen wir wiederum den Menschen dort.
Aber Sie verteilen auch aus den Haushaltsauflösungen Möbel und andere Gegenstände einfach als Spende direkt an die Menschen. Und was kommt dann auf den Flohmarkt oder wird dort dann verkauft und was geht direkt als Spende an die Bedürftigen dort?
Also im Prinzip kann man das gar nicht differenzieren, sondern es ist tatsächlich die Frage, was wird gerade nachgefragt? Also was brauchen die Menschen akut gerade? Und das verändert sich ja immer wieder. Aber im Prinzip wird alles gebraucht, also angefangen von Kleidung über Schuhe oder gewollt. Tatsächlich ist es auch so, man denkt immer oft so an Bedürftigkeit, heißt, ich brauche Kleidung oder ich brauche Essen oder so. Aber eben auch Menschen, die sehr, sehr wenig haben, freuen sich über Dekoartikel. Wie schön ist das doch, wenn ich mein Zimmer und wenn es noch so klein ist, wenn ich das dekorieren kann. Und die Rumänen dekorieren unfassbar gerne. Und deswegen nehmen wir auch viel solche Sachen mit. Also auch das ist so, dass die Leute halt dann, je nachdem, mit unserer Gabi heißt sie vor Ort, die das übernimmt, die kommen dann in unsere Halle und dann dürfen die sich natürlich auch Dinge aussuchen, die in Anführungszeichen die Welt eigentlich nicht braucht. Ein Plastikblumenstrauß. Mein Gott, ja, wenn da jemand einfach Freude dran hat, dann ist es wunderbar. Und dann kommen halt die Flohmärkte und was schlussendlich nicht verteilt ist bis dahin, kommt dann auf den Flohmarkt. Und was am Ende dann nicht weg ist, packen wir halt wieder ein. Und also bis jetzt ist es so, dass ich glaube, wenig nicht irgendein neues Zuhause gefunden hat.
Ja.
Und was sagen die Menschen dort?
Die freuen sich. Die freuen sich total. Also wir haben aktuell gerade ein Projekt, gar nicht aktuell, seit 4 Jahren oder so. Das Projekt heißt Speranza, ist das rumänische Wort für Hoffnung. Und in diesem Projekt haben wir gerade 24 Menschen, die wir täglich mit Essen versorgen. Das sind alte Menschen, behinderte Menschen, Menschen, die wirklich finanziell weit, weit, weit außerhalb vom Rande der Gesellschaft stehen. Das kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen. Wir sprechen von Rumänien und es ist ein Land, das Mitglied der EU ist. Ja? Es ist 1,5 Flugstunden von München entfernt. Man kann sich's einfach nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Da sind Menschen, die haben ein winziges Häuschen mit keinem fließenden Wasser, keinem Strom, Plumpsklo auf dem Hof. Ja, im Winter hat's da wirklich oft um die minus 20 Grad und wirklich viel Schnee. Es vergeht im Prinzip kein Winter in Anina, in dem nicht irgendjemand erfriert. Ja, ein Land in Europa, Mitglied der EU, das ist für mich immer unfassbar, dass sowas passieren muss. Und wir haben mit diesem Speranza-Projekt angefangen, wegen einer alten Dame aus Anina. Ich kenne die, seit ich Kind bin, und ich habe sie irgendwann mal zufällig wieder getroffen, habe sie gefragt, Mensch, Hilda, wie geht's dir? Und dann erzählte sie, dass sie so traurig ist, weil ihre ganzen Nachbarn halt weg sind, viele Leute arbeiten im Ausland, sie hat keine Ansprache mehr, und hat sie gesagt, weißt du, irgendwann sterb ich und mich werden meine Katzen fressen, weil mich niemand findet. Mich hat dieses Bild so dermaßen schockiert, dass ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ein Mensch mit so einer Angst leben muss, ja, ich sterbe und mich findet niemand, ja. Und dann haben wir überlegt und haben gesagt, hey, lass uns mal so ein Ding machen, versuchen wir es einfach. Wie gesagt, inzwischen seit 4 Jahren, wir haben unglaubliche Wartelisten, ja, weil die Menschen sich gerne halt wünschen würden, dass wir sie mit aufnehmen würden, aber das ist halt alles mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Und wir hatten in der Zeit auch dreimal die Situation, dass unser Mitarbeiter vor Ort eben jemanden gefunden hat, einmal leider verstorben, aber er hat ihn gefunden direkt am nächsten Morgen. Wir haben dann die Beerdigung organisiert und finanziert und so weiter. Und zweimal konnte der Rettungsdienst informiert werden und die Menschen leben immer noch. Ja, das ist schon etwas, was uns glücklich und dankbar halt macht. Und all das ermöglichen wir eben auch durch diese Haushaltsauflösungen, durch die Spenden, die da reinkommen, durch die Sachen, die wir den Menschen zukommen lassen können.
Das ist ja wirklich unglaublich. Also auch, wie Sie gerade beschrieben haben, dass da Zustände herrschen, die wir uns eben gar nicht vorstellen können. Mich würde noch interessieren, was ist denn Ihre Motivation bei all dem? Also Sie haben ja eine ganz heimatmäßige Motivation, aber gibt es vielleicht auch eine christliche, eine werteorientierte Motivation, all das für diese Menschen in Rumänien zu machen?
Also ich glaube einfach fest daran, dass jeder Mensch mit einer Aufgabe auf die Welt kommt und jeder Mensch irgendein Talent hat. Und ich glaube, das Schönste, was einem passieren kann im Leben, ist, wenn man dieses Talent entdecken kann und wenn man es dann auch umsetzen kann. Und bei mir ist es so, und ich denke, das ist eben auch bei Liane, ich bin groß geworden in einer Familie, wo es ganz normal war, dass man andere Menschen unterstützt, wenn man kann. Also sei es durch finanziell beziehungsweise einfach durch materielle Dinge, aber auch einfach durch Dasein und durch Gespräche und so weiter, dass das einfach was ganz Normales sein sollte. Und ich habe das Glück tatsächlich auch gehabt, eine Geschichte zu haben, wo im Großen und Ganzen immer Unterstützung da war, ja, oder auch Großeltern, die wahnsinnig fleißig waren und sehr eine tolle Grundlage auch geschaffen haben, trotz Krieg und so weiter. Und ich sage ganz oft, der liebe Gott hat mir das tatsächlich geschenkt, dass ich das machen kann und dass es mir gut geht damit. Also, dass ich einfach einen tiefen Sinn in dem sehe, was ich mache. Und ich glaube, Liane geht's ähnlich.
Definitiv. Ich komme aus einer sehr gläubigen Familie. Meine Großeltern, vor allem die Oma, war sonntags immer in der Kirche. Ich habe in den Ferien viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Die hatten einen Bauernhof und ich war immer in den Ferien bei meinen Großeltern. Und da hat es für mich dazugehört, in die Kirche zu gehen. Und also Gott war omnipräsent in meinem Leben und ist es auch nach wie vor. Also für mich vergeht kein Tag, an dem ich abends, wenn ich ins Bett gehe, halt irgendwie nicht bete und mich bedanke für das, was ich an dem Tag erlebt habe. Oder manchmal diskutieren wir auch miteinander. Also wo ich dann sage, wir müssen da irgendwie nochmal reden. Und es ist mir total wichtig, sowas auch weiterzugeben. Ich habe mit meinen Kindern auch, als sie klein waren, immer gebetet. Und das gehört zu unserem Alltag mit dazu. Mein Mann ist Kirchenorganist, also das Thema Kirche und Glaube. Und ja, ist bei uns einfach im Alltag mit drin. Die Arbeit, die wir machen, das ist eigentlich keine Arbeit. Wir lieben das, was wir tun, wirklich von ganzem Herzen. Und also unsere Männer ziehen da mit, die Familien ziehen mit. Gut, ich glaube, sie hätten auch gar keine andere Wahl, aber ich möchte glauben, dass sie es freiwillig tun. Und man muss Menschen schon sehr mögen, um das zu machen, was wir machen. Und wir machen es wirklich gerne.
Ja, wie schön. Vielen Dank, dass Sie ja hier mit mir über das, was Ihnen am Herzen liegt, gesprochen haben und so viel Einblick gegeben haben. Und ja, mit Ihrem Verein Vitor machen Sie Menschen in der rumänischen Bergbauregion rund um Anina glücklich. Oder zumindest machen Sie das Leben dort für Sie ein bisschen besser. Und ja, das ist sehr beeindruckend. Herzlichen Dank,
danke
dass
Ihnen.
Sie da waren.
Dankeschön.
Und falls Sie sich für wertvoll Haushaltsauflösungen mit Herz in Würzburg interessieren, dann können Sie sich einen Eindruck davon auf Ihrer Internetseite wertvoll-haushaltsauflösungen.de verschaffen.
Mitmensch, neue Folgen gibt es an jedem 1. im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt und auf sonntagsblatt.de/mitmensch. Abonniert uns! Mitmensch ist ein Podcast des Evangelischen Presseverbands für Bayern.